Kristallfluch. Die Legende Ishöks von N.H. Dorn aus dem Bokapi Verlag. Prolog. Die Herrschaft der Königin neigte sich dem Ende zu. Sie spürte es in jeder Faser ihres Körpers, der langsam aber stetig erkaltete. Mehr als die Hälfte ihres Lebens hatte sie ihrem Land, ihrem Volk gewidmet. Dafür gesorgt, dass die Bewohner von Ishök in Sicherheit und Frieden lebten. Wer würde diese Aufgabe übernehmen, wenn sie nicht mehr war? Würde die Harmonie im Land aufrecht bleiben oder das Land in den Zustand zurückfallen, aus dem sie es einst mühsam hatte befreien müssen? Die Schneeflocken, die munter und fröhlich vor dem mit Eisblumen gezierten Fenster des Königinschlafzimmers tanzten, ahnten noch nichts von ihrem baldigen Abtritt. Sie kümmerten sich nicht darum. Es hatte schon Herrscher vor ihr gegeben und es würde auch welche nach ihr folgen. Nun war es an ihr, dafür Sorge zu tragen, dass die Richtige den Thron bestieg. Eine Königin, der Eis und Schnee nichts anhatten, die Freundschaft mit der Kälte schließen konnte. Denn ansonsten würde das Reich schon bald untergehen. Königin Yuna wandte sich von dem meterhohen Fenster ab, das obenhin spitz zulief und von Streben durchbrochen war. Der Ausblick von ihrem Schlafzimmer aus gefiel der Herrscherin von Ishök besonders. Überblickte sie von dort doch ihr gesamtes Reich, das unterhalb des zerschneiten Hügels lag. Die schlichten Holzhütten mit den dicken Strohdächern hoben sich deutlich von den schneebedeckten Feldern und der alten Steinmauer ab, die ihr Land vom Nordwald und dem Niemandsland trennte. Ja, sie brauchte eine Nachfolgerin, die nach ihr das Volk vor der lauernden Bedrohung schützte. Ihre zitternden Finger fuhren vorsichtig durch das immer schon weiße Haar, in der Erwartung, weitere Strähnen davon in der Hand zu halten. Mit jedem stechenden Atemzug spürte sie förmlich, wie ihr Körper mit seinen etwas mehr als 50 Jahren auf dieser Erde langsam der Erschöpfung nachgab. Aber noch nicht. Noch war ihre Zeit nicht gekommen. Nicht, solange sie keine Nachfolgerin gefunden hatte. Kapitel 1. Alva. Der Wind wurde immer beißender, als sich der Tag dem Ende zuneigte. Unser Ausflug auf dem Markt hatte länger gedauert als erwartet. Dafür hatte sich die Reise gelohnt. Wir hatten nur wenige Reste unverkauft wieder mit nach Hause genommen, die Bauer Erik gerade zurück in den Lagerraum brachte. Wir konnten zufrieden sein mit unserer Leistung, zumindest war es das, was der alte Mann mir gesagt hatte. Weil es bereits zu dämmern begann, hatte er auf meine Hilfe beim Ausladen und Abzäumen der Pferde verzichtet und mich direkt nach Hause geschickt, damit ich nicht zu spät zum Abendessen kam, wie er meinte. Er hatte keine Ahnung, dass dieses schon lange stattgefunden hatte. Ich zog den dünnen Wollumhang enger um meinen Körper, als ich aus dem steinernen Torbogen trat, der das Grundstück des Bauern abtrennte, und mit schnellen Schritten auf die große gegenüberliegende Holzhütte zusteuerte. Draußen vor der Tür brannte eine Fackel, um die einbrechende Dunkelheit zu vertreiben. Schon von Weitem hörte ich lautes Treiben, Gelächter, Streitereien, das Scheppern von Geschirr. Mit etwas Glück konnte ich mir später beim Abräumen noch ein paar Scheiben Brot aus der Küche stibitzen. Eine wohlige Wärme umfasste meinen halb erfrorenen Körper, als ich durch die Tür trat, der ein altbekanntes Quietschen unter den aufgebrachten Stimmen unterging. An den 3 Meter langen Tischen im Hauptraum saßen sämtliche Waisenkinder von Ishök versammelt. Ein Blick auf ihre leeren Schüsseln verriet mir, dass ich recht behielt. Das Essen war bereits vorbei. Stattdessen wurde teilweise kleine Schwertkämpfe mit Löffeln ausgefochten und Gegenstände unter Bechern versteckt, um sie zu mischen und die anderen raten zu lassen, welcher der richtige war. Mein Magen gab ein enttäuschtes Brummen von sich, da der Duft des Essens noch in der Luft lag. »Alva!« Wie von selbst fand mein Blick Rick, der von seinem Platz ganz rechts hinten aufgestanden war und mich zu sich winkte. Neben mir war er eines der älteren Kinder im Waisenhaus, wenn man es so nennen wollte. Mit meinen 16 und seinen 17 Jahren waren wir alles andere als Kinder. Und noch nannten wir dieses Heim unser Zuhause. Rick bereits sein ganzes Leben, ich erst seit 2 schier endlos langscheinenden Jahren. Während ich mich auf den Weg zu ihm machte, löste ich den Umhang von meinen Schultern. Dank der Menschenmenge wurde es im Speiseraum schnell sehr warm. »Wo warst du denn so lang?« wollte Rick wissen, als ich ihn erreichte. Er gab dem Jungen neben ihm einen Schubs, damit dieser ein Stück rutschte und Platz für mich schaffte. Ich hob den Saum meines Kleides ein wenig an und stieg mit einem Bein über die Holzbank, um von Angesicht zu Angesicht mit Rick zu sitzen, so wie wir es meistens taten. Sein stets offener und freundlicher Blick musterte mich neugierig. »Es war heute viel los auf dem Markt«, erklärte ich, als ich an den Ansturm auf unser Wintergemüse und die frischen Eier dachte. »Als hätten die Menschen Angst, der Winter würde niemals enden.« Rick grinste mich schelmisch an, wobei seine haselnussfarbenen Augen im Fahlen nicht aufblitzten. »Was?« fragte ich und stieß ihn sanft gegen den Oberarm. Sein Verhalten bescherte mir ein nervöses Prickeln im Magen, das genauso gut vom Hunger herrühren konnte. »Was ist so lustig?« »Die Leute kommen nicht wegen des Winters, Alva«, er klang amüsiert. »Bauer Erik meinte, dass er viel höhere Umsätze erzielt, wenn er dich mit auf den Markt nimmt. Du seist ein Naturtalent im Verkaufen. Ich hingegen glaube, dass die Menschen sehr viel weniger an dem Gemüse als an dir interessiert sind.« Ich verdrehte die Augen über diese Bemerkung und wandte dabei den Blick von Rick ab, ließ ihn durch den Speisesaal schweifen. Die Kinder waren teils noch aufgekratzt, teils bekamen sie bereits schwere Augen. Er wusste genau, dass ich es nicht mochte, wenn er mich mit meinem Aussehen aufzog. Im Gegensatz zu den meisten Einwohnern Ishöks waren meine Haare nicht blond, sondern ebenholzfarben. Diese Anomalie zog oft Blicke auf sich, die mir unangenehm waren. Anders als die Bäuerin von nebenan hatte ich nicht viel auf den Knochen. Das war etwas, das die meisten Waisen hier gemein hatten. Wir schufteten für unser Überleben. All das zusammen machte es den Leuten schwer, mich in eine Schublade zu stecken. Für sie war ich keine Bäuerin, aber zu alt für ein Waisenkind. Das exotische Aussehen einer edlen Dame aus dem reichen Viertel vor dem Palast und doch in Lumpen gekleidet und auf die Arbeit am Hof angewiesen. Ich passte nirgends so richtig dazu. »Übrigens«, zog Rick meine Aufmerksamkeit wieder auf sich, er schob eine Tonschale zu mir, auf der eine Scheibe Brot lag. Dazu reichte er mir einen Löffel. »Wenn der Eintopf kalt ist, ist es nicht meine Schuld. Du bist zu spät und ich habe deine Portion mit meinem Leben verteidigt.« Einen Moment lang sah ich ihn ungläubig an, ehe ich mir den Löffel schnappte. Ich nahm mir nicht die Zeit, mich bei ihm zu bedanken. Zu versessen war mein polternder Magen auf den eiskalten Eintopf. Er schmeckte fad wie immer, doch das war mir egal, solange er seinen Zweck erfüllte. Hastig löffelte ich die Schüssel leer aus Angst, jemand nehme sie mir weg, ehe ich fertig gegessen hatte. Meine Befürchtung war nicht unbegründet. Ertönte doch in diesem Moment die Glocke, die das Ende des Abendessens verkündete. Für die jüngeren Kinder bedeutet das Zeit zum Bett gehen. Für uns Ältere hingegen hieß es aufräumen. Gerade wollte der Junge neben Rick aufstehen und zu den Schlafräumen laufen, als dieser ihn am Ärmel packte und zurückzog. »Geschirr«, erklärte er mit einem ernsten Tonfall, den er sich extra für die unbelehrbaren Kinder im Heim aufsparte. Während die meisten brav ihre Schüsseln in die Küche oder zumindest zur Sammelstelle trugen, fanden es manche nicht der Mühe wert, ihren Beitrag zu leisten. Der Junge murrte etwas, das ich bei dem Lärm im Saal nicht verstand, aber er gehorchte. Ohne Rick noch eines Blickes zu würdigen, schnappte er sich das Geschirr und trug es in die Richtung Küche. Während mein bester Freund die Sache damit als erledigt ansah, beobachtete ich hinter seinem Rücken, wie der Junge seine Schüssel klammheimlich auf eine andere einen Tisch weiterstapelte und dann davonhechtete. Ich konnte mir ein Grinsen kaum verkneifen. Manche der Kinder waren wahrlich unverbesserlich. Er hat es nicht weggebracht, nicht wahr? Immerhin steht die Schüssel jetzt ein paar Meter näher an der Küche, versuchte ich, ihm zugute zu halten. An Ricks Gesichtsausdruck jedoch merkte ich, dass er die Sache nicht ganz so lustig fand. Ungläubig schüttelte er den Kopf. »Was soll denn aus ihnen werden, wenn sie nicht mal die einfachsten Aufgaben erledigen können?« Ricks schneidender Ton wischte augenblicklich das Lächeln aus meinem Gesicht. Es gefiel mir nicht, wie schnell das Gespräch eine Wendung zu ernsteren Themen nahm. Die meisten der Kinder hatten noch einige Zeit im Waisenhaus vor sich. Nicht so wie Rick und ich. Er wurde nächstes Jahr 18 und würde uns verlassen. Mir blieb etwas mehr Schonfrist. Nichtsdestotrotz musste ich an die Zukunft denken. Auch wenn sich dabei jedes Mal ein schmerzhafter Knoten in meinem Magen bildete. Zum Glück hatte ich aufgegessen, bevor Ricks Ernst mir den Appetit verdarb. Im Speisesaal wurde es langsam leiser, als die Kinder in die Schlafräume verschwanden. Nur das Scheppern des Geschirrs, das von den Älteren eingesammelt wurde, hallte durch den Hauptraum des Waisenhauses. Eigentlich sollten wir helfen, so wie jeden Abend, doch die Müdigkeit steckte mir so sehr in den Knochen. Ich konnte mich kaum dazu überwinden, aufzustehen. »Danke übrigens«, sagte ich, um ein wenig Zeit zu schinden. »Für das Essen, meine ich. Du hast mir echt das Leben gerettet. Wie kann ich das wieder gut machen?« Endlich wich der ernste Ausdruck aus seinem Gesicht. Seine Züge wurden weicher. Das war der Rick, den ich so viel lieber mochte. »Irgendwann wird sich schon die Gelegenheit bieten.« »Hey«, ich fuhr erschrocken zusammen, als mit einem Mal eine wütende Frauenstimme den Moment der Zweisamkeit störte. Ehe ich mich umsehen konnte, tauchte auch schon Ida an unserem Tisch auf, eine blonde Schönheit, deren Haare immer zu einem kunstvollen Kranz an ihrem Hinterkopf geflochten waren. Sie war nur wenige Monate jünger als ich und übernahm dementsprechend auch den abendlichen Küchendienst, während die Kleineren unter uns nach dem Frühstück aufzuräumen hatten. Ihr zierliches, mit Sommersprossen besetztes Gesicht war vor Wut verzerrt. »Wie wäre es, wenn ihr aufhört zu tratschen und stattdessen ein wenig mithelft? Ich habe nicht vor, die ganze Arbeit allein zu machen. Alva, du hast schon bei der Essensausgabe nicht geholfen.« Sie klatschte auffordernd in die Hände. »Komm mal in die Gänge, wir alle müssen unseren Beitrag leisten.« Sprachlos blinzelte ich sie an. Zwar wusste ich, dass sie die Arbeit ganz bestimmt nicht allein machte, dennoch fehlten mir die Worte, um etwas zu erwidern. Stattdessen beschleunigte sich mein Puls und Schuldgefühle stellten sich ein. Jeder hier hatte seine Pflicht zu tun. Wer war ich, nur dumm rumzusitzen und zuzusehen? Rasch erhob ich mich von der Bank und stapelte meine Schüssel in Ricks, während er seelenruhig sitzen blieb. »Und wenn wir unseren Tisch erst um Mitternacht abräumen, kann es dir egal sein«, erwiderte er. Seine Stimme klang nicht unfreundlich, aber bestimmt. »Alva hat heute den ganzen Tag am Markt gearbeitet und ist erst vor ein paar Minuten zurückgekommen. Gönn ihr doch eine Verschnaufspause.« Ida zog eine Grimasse, ehe sie uns den Rücken zuwandte und davonstapfte. Ein wenig unschlüssig sah ich ihr hinterher. Sie war weg, doch das schlechte Gewissen blieb. Im Waisenhaus gab es klare Abläufe. Jeder kannte seine Aufgaben und jeder erfüllte sie, um keinen Rauswurf zu riskieren. Damit alles glatt ging, hatten wir Kinder ebenso viel zu tun wie die wenigen Erwachsenen, die mit der Anzahl der Waisen schier überfordert waren. Deshalb lag es an uns Älteren, unsere Pflichten zu erfüllen. Es blieb keine Zeit für Ausreden, das wusste ich besser als die meisten. Dennoch machte mir jede Auseinandersetzung mit Ida zu schaffen. Und davon gab es nicht wenige. Seit meinem ersten Tag hier schaute sie mir auf die Finger, wartete darauf, dass ich einen Fehler machte, um ihn mir unter die Nase zu reiben. Nichts, was ich tat, war gut genug für sie, die schon ihr ganzes Leben lang in diesem Heim war. Das war der Anfang aus Kristallfluch, die Legende Ishöks von N.H. Dorn aus dem Bokapi Verlag.